Sternengeschichten Folge 654. Das Sternbild Einhorn. Der Himmel ist der Ort, wo es die Dinge gibt, die hier auf der Erde nicht existieren können. Und es ist auch der Ort, an dem wir im Lauf der Zeit unsere Mythen und Monster, Helden und Dämonen, Götter und Geschichten platziert haben. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn dort am Himmel auch ein Einhorn rumsteht. Das Einhorn ist ein Sternbild, das man auch von Mitteleuropa aus sehen kann, aber sonderlich auffällig ist es nicht. Und da es sich auch in unmittelbarer Nachbarschaft des viel markanteren Sternbilds Orion und des Sirius, dem hellsten Stern am Nachthimmel, befindet, wird es gern mal übersehen. Und auf den ersten Blick gibt's da auch gar nicht so viel zu sehen. Keiner der Sterne in dieser Region des Himmels ist wirklich hell. Man kann viele Sterne im Einhorn zwar mit bloßem Auge sehen, aber es handelt sich um schwach leuchtende Sterne, die leicht in der künstlichen Aufhellung des Nachthimmels verschwinden. Dabei sollte man das Einhorn nicht unterschätzen. Es ist voll mit faszinierenden Objekten, die sich aber erst dann zeigen, wenn man mit ausreichend starken Teleskopen und viel Nachdenken über das Beobachtete hinschaut. Schauen wir aber zuerst mal, wie immer bei den Sternbildern, kurz auf die Geschichte. Obwohl es ein Sternbild ist, das auch von der nördlichen Halbkugel aus sichtbar ist, gehört es nicht zu den 48 klassischen Sternbildern der Antike. Das erste Mal gesichert ist das Einhorn auf einem Himmelsglobus dargestellt worden, den der niederländische Kartograf Petrus Plancius im Jahr 1612 gemacht hat. Darauf hat er die damals bekannten Sternbilder eingezeichnet und noch 8 neue mit dazu, dabei auch das Monoceros Unicornis, also das Einhorn. Andere haben dieses Motiv dann in späteren Sternkarten übernommen und so hat es dann bis zur endgültigen Festlegung der heute 88 offiziellen Sternbilder überlebt. Aber im Gegensatz zu den Sternbildern der Antike gibt's keine spannenden mythologischen Geschichten darüber zu erzählen. Wenn überhaupt, dann wird's als christliches Symbol gedeutet, da ein Einhorn auch ein paar Mal in der Bibel erwähnt wird. Wenn man auch heute eher der Meinung ist, dass es sich dabei um einen Übersetzungsfehler handelt und eigentlich Büffel gemeint waren. Aber die Sterne im Einhorn, die sind nicht das, was diese Gegend im Himmel so faszinierend macht. Der hellste Stern im Einhorn, der heißt Lucida, ist ca. 140 Lichtjahre von der Erde entfernt, 10-mal so groß und doppelt so schwer wie die Sonne und ansonsten nicht weiter auffällig. Und das gilt auch für die meisten anderen hellen Sterne dort. Sehr viel eindrucksvoller, auf jeden Fall was das Aussehen angeht, ist das, was recht poetisch der Rosettennebel genannt wird. Es handelt sich dabei um einen offenen Sternhaufen, also eine lose Gruppe von Sternen, der in einen Emissionsnebel eingebettet ist, also eine riesige interstellare Wolke aus Gas und Staub, die angeregt durch das Licht der Sterne in allen möglichen Farben leuchtet. Der Nebel ist über 5000 Lichtjahre weit weg und hat einen Durchmesser von 65 Lichtjahren. In seinem Zentrum ist eine Region, in der gerade Sterne entstehen und schon ein paar tausend junge und heiße Sterne entstanden sind. Und ihre Strahlung ist es, die den Nebel zum Leuchten bringt und für sein eindrucksvolles Aussehen sorgt. Mindestens genauso eindrucksvoll ist V838 Monocerotis. Dieses Objekt befindet sich 20.000 Lichtjahre entfernt und wir wissen überhaupt erst seit Januar 2002, dass es da was zu sehen gibt. Denn damals ist in dieser Region des Himmels plötzlich ein sehr helles Objekt aufgetaucht, das aber dann gleich wieder schwächer geworden ist. Im Februar war dann der nächste Helligkeitsausbruch und den hat auch das Hubble-Weltraumteleskop beobachtet. Mit diesen und den danach gewonnenen Daten wissen wir heute, dass es sich bei V838 Monocerotis um einen Stern handelt, dessen Helligkeit in wenigen Tagen um das 10.000-fache stärker geworden ist. Für kurze Zeit war er das hellste Objekt in der ganzen Milchstraße. Es handelt sich dabei um den seltenen Fall einer leuchtkräftigen roten Nova. Das sind Ereignisse, die nicht ganz so hell leuchten wie eine Supernova, also das höchst explosive Ende eines großen Sterns, aber dann doch heller sind als die normalen Helligkeitsausbrüche, die viele Sterne zeigen. Bei V838 Monocerotis handelt es sich um einen Merger Burst, also um die Verschmelzung zweier Sterne, die zuvor ein Doppelsternsystem gebildet haben. die müssen da auch schon von Anfang an ziemlich nahe beieinander gewesen sein und ein Stern hat sich dann gegen Ende seines Lebens weit ausgedehnt, so wie große Sterne das machen am Ende ihres Lebens, und so weit ausgedehnt, dass er den zweiten Stern regelrecht eingehüllt hat. Und die Reibung zwischen den Atmosphärenschichten und dem zweiten Stern hat den dann abgebremst, bis es zur Kollision gekommen ist und dieses gewaltige Aufleuchten stattgefunden hat. Wirklich spannend ist aber ein Objekt, von dem wir bis zum Jahr 2009 gar nichts gewusst haben. Circa 490 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet sich im Sternbild Einhorn ein Stern, der ein bisschen kühler als unsere Sonne, ihr ansonsten aber vergleichsweise ähnlich ist. Bis dahin war dieser Stern nur ein Eintrag in einem Sternkatalog unter hunderttausenden anderen Einträgen. Im Jahr 2006 wurde dann aber das europäische Weltraumteleskop COROT gestartet. Die Abkürzung steht für Convection, Rotation et Transit Planetaire oder auf Deutsch Konvektion, Rotation und Planetare Transits. Dieses Teleskop sollte Sterne beobachten, um die Vorgänge in ihrer Atmosphäre zu analysieren, und es sollte nach Planeten suchen, die diese Sterne umkreisen. Dabei hat es den Himmel nicht wahllos abgesucht, sondern sich auf zwei eng begrenzte Bereiche konzentriert. Einer davon war im Sternbild Schlange und ein anderer im Sternbild Einhorn. Und genau dort ist COROT dann auch fündig geworden. Beim vorhin erwähnten Stern, der heute die Bezeichnung COROT 7 trägt, hat das Teleskop einen Planeten entdeckt. Damals hat man solche Exoplaneten vor allem mit einer Methode entdeckt, bei der man nur ihre Masse, aber nicht auch gleichzeitig ihre Größe bestimmen kann. Und die Masse konnte man mit dieser Methode auch nur näherungsweise messen. Bei COROT war es umgekehrt. Hier hat man eine andere Methode verwendet. Hier hat man Planeten gesucht, indem man auf das Licht des Sterns geschaut hat. Wenn dieses Licht in periodischen Abständen schwächer wird, ist das ein Anzeichen dafür, dass von uns aus gesehen ein Planet vor dem Stern vorüberzieht. Und aus der Stärke des Lichtabfalls kann man dann natürlich die Größe des Planeten berechnen, aber man kennt seine Masse nicht. Aber, und das ist der Vorteil dieser Methode, wenn man weiß, dass da ein Planet ist, dann kann man von der Erde aus mit Teleskopen hinschauen und mit der anderen Methode die Masse bestimmen und in diesem Fall, weil man ja schon weiß, wo der Planet ist, nicht nur näherungsweise, sondern ziemlich genau. Beim Planet von COROT 7 hat man so herausgefunden, dass der 1,7 mal größer als die Erde ist und 4,8 mal schwerer als unser Planet. Und das war revolutionär. Denn aus Größe und Masse kann man natürlich sofort die mittlere Dichte des Materials berechnen, aus dem der Planet besteht. Und dieser Planet, der musste definitiv ein fester Himmelskörper sein, also mit einer festen Oberfläche, so wie die Erde. Und so einen Planeten, den hat man bis zum damaligen Zeitpunkt noch nicht entdeckt. In den frühen Jahren der Planetensuche waren die Methoden nicht gut genug, um kleine, leichte Planeten zu finden. Alles, was wir bis dahin gefunden haben, das waren große Gasplaneten wie Jupiter, Saturn, Uranus oder Neptun. Wir haben zwar natürlich sehr stark vermutet, dass es da draußen selbstverständlich auch Planeten geben muss wie die Erde, den Mars oder die Venus, also felsige Himmelskörper mit einer festen Oberfläche. Aber erst der Planet, der jetzt die Bezeichnung COROT 7b trägt, war der Beweis dafür, dass diese Planeten tatsächlich existieren. COROT 7 ist aber definitiv nicht der Erde ähnlich. Dieser Planet ist seinem Stern sehr nahe und die Temperatur auf seiner Oberfläche beträgt ca. 1000 Grad Celsius. Das ist so heiß, dass seine Atmosphäre aus Elementen besteht, die hier auf der Erde vor allem in fester Form vorkommen. Dort sind sie aber durch die enorme Temperatur quasi verdampft und deswegen gibt's dort eine Atmosphäre, in der unter anderem auch Magnesium, Aluminium, Calcium oder Eisen gasförmig vorhanden sind. Und wenn diese Gase dann hoch in die Atmosphäre gelangen, wo es kühler wird, können sie kondensieren, so wie das Wasser in der Atmosphäre der Erde. Bei uns entsteht dann Eis, das in Form von Schnee oder Hagel oder Regen zu Boden fällt. Dort auf COROT 7b bildet sich Schnee in Form von Eisen und Aluminium in Verbindung mit den anderen Gasen, die es dort gibt. Oder anders gesagt, dort regnet es Brocken aus Gestein und Metall. Corot 7b ist eine Welt wie aus einem Fantasy-Film und im Sternbild Einhorn mehr als passend aufgehoben.